2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Mittwoch, der 1. April 2015, kurz vor 19:10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Ich spreche heute mit Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und der wird mir vielleicht mal erklären, wie das so gerade in den Stadien aussieht. Und nee, Quatsch, 1. April. Ich spreche heute mit Boris. Und den habe ich beim letzten Mal auf Sizilien erwischt. Und ich bin gespannt, wo ich ihn heute erwische. Moin, Boris.
Moin, grüße dich. Mit Rainer Wendt hätte ich gerne weitergemacht. Ich hätte dir direkt gesagt, es gibt ab sofort überhaupt keine Stützsätze mehr und so. Wir hätten es durchziehen können, aber
okay.
Nee, ich bin ein bisschen unterwegs. Ich bin gerade in Madrid, habe ein bisschen Spielerschau gemacht und wir wissen noch nicht genau bei Fortuna, ob wir uns Ronaldo holen oder jemand anders, oder muss ein bisschen was getan werden bei uns, sonst wird das nichts mehr.
Du lebst auch so frei unter dem Motto Hauptsache Italien, ne?
Ja, genau, richtig. Hauptsache Italien, egal wo. Nee, reiner Zufall. Ich musste auch nur für 2 Tage hier hin und bin auch schon fast wieder weg und habe ja auch noch meine Schwester, die kann ich dann gleichzeitig besuchen. Also alles gut.
Hört sich gut an.
Ich bin leider schon wieder auf dem Weg ins, glaube ich, extrem kalte Düsseldorf.
Ja. Stehst du, bist du gerade in irgendeinem netten Café? Hast du gutes Wetter oder?
Du, ich stehe in der Tat gerade auf dem Plaza Oriente, das ist gegenüber vom Königspalast, wo überall tatsächlich bei dem super Wetter ist, auch noch nicht so lange hier so extrem viele Leute hier schon unterwegs sind und ein bisschen so rumflanieren und so weiter. Sehr schön, aber vor allen Dingen auch sehr ruhig, da kann man gut telefonieren.
Ja, hört sich auch gut an, das ist eine gute Qualität. Das heißt, du fliegst heute noch nach Düsseldorf wieder, oder?
Genau, heute Abend, morgen geht es ja schon weiter mit der DEG, wir Sportbegeisterten in Düsseldorf, nachdem wir die Freezers im siebten Spiel rausgehauen haben, müssen wir jetzt auch erstmal weiter gucken, was da so los ist. Das sind ja extrem spannende Spiele. Ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt.
Du hast mir gerade meinen Cliffhanger geraubt, Boris.
Was habe ich?
Du hast mir gerade meinen Cliffhanger geraubt, weil ich darauf wollte ich gleich zu sprechen kommen, auf Eishockey.
Alles klar, okay. Also ich bin heute Abend wieder zu Hause und dann sehen wir mal weiter. Steht ja einiges an im Sport. Jetzt du.
Sportliche Ostern, alles klar. So, ja, das ist genau meine Frage. Was hat denn gerade bei dir mehr Priorität, Fußball oder Eishockey?
Generell hat Sport und Düsseldorf Priorität. Insofern, wir sind froh, wenn ich jetzt vom Fußball wegkomme, dass wir gerade beim Eishockey mal wieder auch ein bisschen Spannung und Spaß und wie auch immer in Düsseldorf haben. Ich weiß nicht, wie weit das klar ist bei euch. Die DEG war ja 2 Jahre quasi tot und wäre fast von der Bildfläche verschwunden. Nur mit extrem vielen Hilfestellungen haben wir das geschafft, dass das Ganze da wieder konkurrenzfähig tatsächlich ist, wie man jetzt gerade sehen kann. Und die Begeisterung ist ja gerade dann, wenn man eine längere Durchstrecke in etwas hatte, extrem groß. Und das ist gerade der Fall. Da sind 12.000 Leute beim Heimspiel und die Stimmung ist extrem. Und es ist natürlich sehr spannend.
Okay, ihr steht im Halbfinale, spielt gegen Ingolstadt und es steht nach 3 Spielen, liegt ihr mit 2-1 Spielen hinten und habt morgen, wie du schon sagtest, ein Heimspiel. Wie sieht es denn aus? Geht's ins Finale oder schwierig?
Du, es ist wie im Eishockey ist es ja so, es ist also hier auch zu sehen, es ist extrem eng. Das war schon gegen Hamburg so, es hat also nur irgendeine Nuance den Ausschlag im siebten Spiel gegeben. Und das gleiche haben wir gerade gegen Ingolstadt. Das läuft irgendwie relativ klar auf Augenhöhe. Ingolstadt ist immer ein Tucken besser im Angriff, finde ich. Und wir haben allerdings einen unfassbaren Torhüter, um den uns, glaube ich, die gesamte Liga da beneidet. Aber das ist im Eishockey wirklich, das ist so schnell der Sport, da geben also ganz Kleinigkeiten, geben da den Ausschlag und da kann man überhaupt nichts prognostizieren. Gestern haben sie eigentlich super gespielt, lustigerweise übrigens hier in Madrid dann gesehen, im Fernsehen, das war natürlich sehr schräg, wenn drumherum das Wetter ganz gut ist. Es war dann, ich glaube, 17. Minute Overtime, irgendwie ist dann irgendwie durch so einen gestochen platziert, Puck ins Torwart ist noch gewesen. Also, das kann genauso gut umgekehrt passieren, das weiß man echt nicht.
Ja. Das heißt, in Madrid guckt man Eishockey in Deutschland über Pay-TV oder gibt es das da im offenen Fernsehen oder wie funktioniert das?
Kannst du ganz normal übers Internet sehen.
Ach so, ja, klar, okay.
Und, letztendlich auch übers Internet als Streams empfangen und das kannst du ganz wunderbar sehen.
Ja, okay, verstehe. Gut, dann wechseln wir mal die Sportart, kommen vom Eis auf den Rasen. Ihr habt beim letzten Spieltag gegen Darmstadt gewonnen zu Hause. 2-0, zweimal Benchop und habt im Prinzip ja den Rückstand auf den Relegationsplatz, den ja Darmstadt inne hat, auf 6 Punkte verkürzt. Was meinst du denn, wo es noch hingeht bei euch?
Also ich bin sicherlich der Allerletzte, der auch nur ansatzweise noch weiter nach oben schaut. Und da geht es mir so wie vielen, vielen anderen auch. Dafür ist die gesamte Saison bei der Fortuna zu durchwachsen. Und im Grunde genommen waren die letzten Spiele auch so lala gegen Darmstadt, hätten auch umgekehrt laufen können. Der Strohengel hatte zwei Dinger. Wenn er die reinmacht, steht es 0-1 oder 0-2. Und dann bricht eventuell wieder eine Mannschaft zusammen. Also das ist nicht wirklich souverän, was Fortuna gerade bringt. Und von daher verbietet sich aus meiner Sicht absolut, nach oben zu schauen. Leider haben wir extrem viele Punkte an vielen anderen Stellen schon liegen gelassen. Wir sind 2:15, sind wir unglaublich beschissen reingekommen mit einem grauenhaften Heimspiel gegen Nürnberg. Danach, also ich sage mal wirklich, verbietet es sich. Also ja. Es gibt jetzt ein oder zwei Spieler, die schon wieder von irgendwann da oben gesprochen haben, aber ganz ehrlich, brauchen wir ehrlich gesagt nicht zu machen.
Du hast ja auch nach einem 2-3 gegen Aue von mir eine Nachricht bekommen, was der Scheiß soll. Das war so euer Auftakt, ne? Gleich gegen Aue zu Hause, das war ja auch sehr überraschend.
Gegen Aue war auch katastrophal. Also es ist völlig unnötig, solche Dinge zu machen. Wir haben ja das habt ihr ja mitgekriegt, oder weißt du, wir haben ja eine unglaubliche Heimschwäche dieses Jahr oder diese Saison. Jetzt haben wir zwischendurch den Trainer getauscht, da kommen wir sicherlich gleich nochmal kurz dazu, oder beziehungsweise zunächst mal ist Olli Reck nicht mehr in Diensten und der Trainer der U23 macht das, aber es ist halt in der Gesamtheit, ja, weiß ich, eine sehr durchwachsene Saison. Es gab mal nette Spiele, aber in der Majorität würde ich eher sagen, haben wir Schwierigkeiten gehabt.
Ja, genau, und dann gab es, wie du das gerade schon sagtest, Ende Februar den Trainerwechsel. Und ihr habt den U23-Trainer Taskin Aksoy zum Trainer gemacht.
Genau.
Die Personalie ist mir so gänzlich irgendwie unbekannt. Erzähl mal ein bisschen was über den.
Du, letztendlich macht er einen guten Job bei der U23 oder hat einen guten Job gemacht bei der U23, hat also einige der Talente tatsächlich soweit reifen lassen, dass auch der Anschluss zur ersten Mannschaft tatsächlich möglich war. Es ist eigentlich logisch gewesen in der Sekunde, und das wiederum ist in Ordnung, wie es entschieden worden ist, nach Reck nicht direkt wieder irgendwie plötzlich noch jemand anders schnell zu holen, sondern sich mal zunächst ein bisschen zurückzusetzen und zu sagen, oh, jetzt lassen wir das mal sacken. Das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt nicht wirklich ernsthaft nach oben schauen sollte, sondern eher gesagt hat, komm, wir bemühen uns, über die eigenen Reihen jetzt zunächst mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, der Mannschaft wieder ein bisschen Stabilität und Sicherheit zu geben. Da war der Aksoy oder ist der Aksoy der Richtige. Ich bin auch absolut der Ansicht, dass es richtig ist, dass wir augenblicklich jetzt überhaupt keinen Schnellschuss in dieser Trainerfrage machen. Es ist vielmehr, finde ich, jetzt die Zeit der Analyse, woran lag es eigentlich nicht nur beim Reck, sondern vielleicht auch davor. So richtig glücklich waren die Entscheidungen der letzten 2 Jahre nicht. Und deswegen sollte eine neuerliche Verpflichtung, die dann kommt, sicherlich auch mit mehr Perspektivischem für jüngere Spieler verbunden sein, mit mehr spielerischem, mit mehr Konzept, als das jetzt in der Vergangenheit zu sehen war.
Okay, das heißt, ihr holt euch Tuchel und der geht nicht zum HSV?
Wahrscheinlich, genau. Oder Tuchel macht das dann beim HSV Stuttgart und bei uns zusammen. Ich weiß es
nicht. Verstehe.
Aber nee, Tuchel, ich bin ja jetzt eingebunden, also von daher kann ich das auch nicht sagen. Ich glaube, dass Tuchel mal ab davon, ich glaube, für uns alle auf einer anderen Paywall steht dann.
Ne? Das glaube ich auch. Aber wen würdest du denn wünschen zur neuen Saison als Trainer? Also ist das auch davon abhängig, erste oder zweite Liga?
Ja, also nochmal, also meiner Einschätzung nach wird das definitiv die zweite Liga. Das kann in keinster Weise irgendwas anderes geben. Und deshalb sehe ich, wenn es die erste Liga werden würde, und nochmal, das ist vielleicht 1% oder 0,5% Wahrscheinlichkeit, dann müsste man sicherlich vielleicht sogar anders nachdenken, ich weiß nicht. Aber wenn es die zweite Liga bleibt, wird es sicherlich auch noch einen Umbruch geben. Es gibt ja einige Spieler, die umworben sind, andere, die möglicherweise gehen. Also auch die Mannschaft wird mit Sicherheit ein anderes Gesicht haben nächstes Jahr, so oder so. Wenn ich mir jetzt was wünschen würde, dann sicherlich keinen Namen, sondern in der Tat, was ich eben beschrieben habe. Jemanden, der zumindest schon mal bewiesen hat, dass er irgendwie konzeptionell sehr gut arbeiten kann, dass er tatsächlich auch ein gutes Gespür für Nachwuchstalente hat, die man langsam mit hochziehen und aufbauen kann. Und ich wünsche mir eigentlich eher für Düsseldorf oder für alle Verantwortlichen und Presse und alle drumherum, dass da auch für sowas dann auch die Geduld da ist. Denn das wissen wir ja alle, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und ich bin also kein großer Freund von irgendwelchen Lösungen mit einem tollen Namen oder was auch immer, sondern wenn ich zu entscheiden hätte, dann würde ich mir jetzt, keine Ahnung, 5 von denen, die möglicherweise auf den Markt sind, kommen lassen sozusagen und mal wirklich lang und breit diskutieren, wie denn da die Vorstellungen aussehen in dieser Richtung.
Ja, so ähnlich, so ein bisschen sind wir ja auch zu unserem Trainer Lieden gekommen. Da haben sich ja auch einige vorgestellt oder haben ein bisschen gecoacht und so weiter. Und naja, wie auch immer, das ist vielleicht eine ganz gute Herangehensweise an diese ganze Geschichte. Eine zweite Sache noch, Boris. Andreas Lamberts ist seit 118 Jahren bei euch im Verein. Und
er ist jetzt, ja genau.
100, also ich sag mal 118 Jahre ungefähr, ne? Und
ja, also 120, wir werden ja dieses Jahr 120, also 120, also so lange ist er auch schon da.
Da ist er auch schon da, genau. Der spielt aber diese Saison nicht so die Rolle, also spielt eigentlich ist kein Stammspieler, ist meistens auf der Bank. Wird der gehen nach der Saison oder hat er noch Vertrag oder wie ist das bei dem?
Also in der Tat ist es so, dass er schon seit anderthalb Jahren irgendwie Schwierigkeiten hat. Das heißt, das hat schon angefangen in der Sekunde, wo Oliver Reck damals übernommen hat für Köstner, in dem Moment quasi als Ersatz. Schon ab da hatte er bei Reck nicht mehr so eine richtig, also nicht wirklich Stammplatzgarantie. Hat ein paar Mal gespielt, ist dann zwischenzeitlich auch verletzt gewesen. Es ist wirklich so, dass er tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten auch unter den neuen Trainern schlechte Karten hat. Ich kann jetzt nicht die Trainingsleistung sehen oder beziehungsweise kann das nicht beurteilen, aber wir haben natürlich ein Überangebot, in Anführungsstrichen auch im Mittelfeld an der Stelle. Das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, für den Trainer jeweils zu überlegen, was da passieren soll. Andreas Lamberts ist eine echte Identifikationsfigur, klar. Wir haben ihn damals mit dem Mythos-Spiel finanziert 2003 und geholt, beziehungsweise ihm den Vertrag geben können. Aber nach 10 Jahren kann es natürlich, oder jetzt 11 Jahren kann es natürlich auch sein, dass sich da mal die Wege trennen. Ich würde es verstehen, wenn er woanders nochmal sieht, dass er spielen kann, dann würde ich das an seiner Stelle auch mehr als verstehen.
Mhm. Ist das denn jemand, der überhaupt woanders spielen würde, wollen würde, oder kann man bei dem davon ausgehen, dass der das gar nicht will?
Ja, so Geschichten, ich meine, neben Gerard oder wen auch immer, ja, also so Leute, die im Grunde quasi auch von außen betrachtet, immer nur mit einem Verein in Verbindung sind. Ich glaube schon, dass es für ihn auch, der ja nun wirklich, ich sag mal, auch Historisches hinter sich hat, also von der 4. bis zur 1. Liga durch im selben Verein, das ist ja irrsinnig, dass es für ihn sicherlich ein Riesenschritt wäre, wenn er nochmal woanders spielen müsste oder wollte oder dürfte. Aber auf der anderen Seite, der ist 30 und für den hört morgen die Karriere nicht auf. Und wenn aus welchen Gründen auch immer in Düsseldorf dann kein Platz ist für in einem neuen System, wie auch immer, dann muss er für sich selber auch so eine Entscheidung tätigen. Selbstverständlich. Ne?
Mm. Okay, kommen wir nochmal zu einer anderen Sache. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr zu Hause eher schwach diese Saison gespielt habt. Und auch im Hinspiel gegen St. Pauli gab es ja so ein knappes 1-0 durch Lindl. Das war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, das hätte man jetzt vor dem Spiel gar nicht unbedingt erwartet. Was meinst du denn, wie Düsseldorf am Montag auf St. Pauli in Hamburg eingestellt sein wird?
Ja, also ich würde der Mannschaft jetzt nicht unbedingt absprechen wollen, dass sie natürlich alles geben wird. Sie spielt auswärts in der Tat etwas besser. Sie kann ganz gut kontern und jetzt haben wir natürlich, oder andersrum, ihr habt natürlich die verdammte Pflicht, irgendwie Gas zu geben. Das kommt Düsseldorf natürlich entgegen, logischerweise. Denn ihr müsst natürlich dringend schauen, dass ihr da, nachdem ihr jetzt wenigstens die 2 Punkte von allen in Anführungsstrichen gekriegt habt, dass ihr da irgendwie rauskommt.
Ja.
Andererseits wird natürlich bei uns auch immer rumgewitzelt, dass wir, also wenn wir überhaupt nochmal auswärts verlieren, dann gern bei euch, damit wir nächstes Jahr nochmal zusammen spielen. Das ist auch keine Frage. Aber Scherz der Seite, ich glaube, das ist immer so, zumindest in der Vergangenheit. Ich kann mich an wenige langweilige Spiele erinnern, aber eigentlich an relativ viel interessante Spiele. Und so ein Spiel auf St. Pauli dürfte auch interessant sein. Die Frage ist in der Tat, was ihr da auf die Kette bekommt, ob es dann auch in so einem Spiel wird. Ich verfolge das bei euch natürlich auch und es hört sich jetzt blöd an, wenn ich das so sage, aber es ist ja so eine Saison, in der man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, was geht auch wirklich mal in die Hose. Also weil immer wieder irgendwie das entscheidende Ding nicht funktioniert oder dann vorm Tor doch irgendwie versagt wird oder was weiß ich was. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da bei euch los ist, ob die Jungs noch richtig brennen. Von daher kann ich mir einen ganz guten, also ich sag mal einen leichten Vorteil für Fortuna vorstellen.
Ja, also ich meine, gut, du hast es gerade erwähnt, wir sind der große Gewinner der Länderspielpause. Wir haben 2 Punkte auf Aalen gut gemacht sozusagen.
Mhm.
Und Also ich glaube, momentan, da brennen die Spieler bei uns so wie noch nie in dieser Saison, also in den letzten Spielen. Und auch dieses 1-0, dieses Unglückliche in Berlin wird uns nicht zurückwerfen, glaube ich. Und ich glaube, dass eher im Gegenteil. Also du hattest ja gesagt, du meinst, dass wir das Spiel machen werden müssen. Glaube ich nicht, machen wir auch nicht. Ich glaube, das wird so ein Linending, so hinten Doppel 4. Und so, ja, so lange wie möglich halt kein Gegentor zu bekommen, was natürlich eine gute sozusagen Praxis ist, ja, in der Situation, wo wir gerade sind. Und ich glaube, es wird lange 0-0 stehen und also es werden nicht viele Tore fallen, garantiert nicht.
Dann können wir beide uns jetzt schon auf ein Unentschieden einigen und
nee.
Mach mal dem Abend was anderes oder
du was? Du kannst uns mal die drei Punkte auf jeden Fall.
Was tun, ne?
Ja, also wir brauchen die drei Punkte auf jeden Fall. Also, ne? Schauen wir mal. Ja, auf wen sollten denn die St. Pauli-Spieler momentan ganz besonders achten? Wer ja, ist gerade in besonders starker Form bei euch? Also, dass euer Sturm super ist, hat jeder mitbekommen, denke ich. Also,
der Sturm ist insofern super. Also ich finde das immer wieder erstaunlich. Wir haben ja doch immer noch, glaube ich, die zweitmeiste Anzahl an geschossenen Toren.
Ja, mit 40 Stück.
Der Bandshop ist immer wieder saugefährlich natürlich, keine Frage. Nicht umsonst ist er auch im Zweifel jetzt, glaube ich, auf der Interessenliste von Schalke gelandet. Und das war relativ, ich weiß nicht, ob schon offiziell, aber die Gerüchte sind sehr stark. Auf den ist man natürlich aufmerksam geworden. Der Poyer Palo daneben, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er natürlich auch sauschnell. Wir haben eher das Problem, dass die zum Teil schlecht bedient werden, weil ich finde, dass unser Mittelfeld bisweilen irgendwie Schwierigkeiten hat, an dieser Stelle ein schnelles Umschaltspiel hinzubekommen. Das heißt, ein Mittelfeld, wenn das bei uns irgendwo unter Druck ist, dann hängen die vorne ein bisschen rum. Das haben wir oft genug erlebt. Mhm. Also achten müsste auf die Jungs vorne, klar. Frage ist, wie weit die Bälle kriegen. Das wird der Schlüssel sein.
Ja, mir ist aufgefallen, also Benchop hat 13 Tore diese Saison und Poyan Palo 10. Bei Benchop ist das so, wenn der trifft, trifft er in der Regel auch doppelt, ne? Ist mir mal so aufgefallen. Ich glaube,
mal hat er das getan. In der Tat, jetzt letztens auch wieder gut, da war ein Elfer dabei gegen Darmstadt. Dann ist es halt eben auch doppelt, aber er ist eben auch ein super sicherer Schütze. Also von daher soll er so ein Elfer natürlich auch schießen. Er arbeitet unheimlich, also ich mag an ihm insbesondere nicht nur, dass er wirklich torgefährlich ist, sondern vor allen Dingen, er arbeitet wahnsinnig. Ja. Das heißt, er rackert links, rechts, vorne und bis nach hinten durch, wenn es sein muss und ist wirklich unfassbar ausgepumpt zu guter Letzt. Also das ist wirklich einer, der vorbildlich da auf dem Platz rumrackert und das werden wir auch wieder mit Sicherheit auch auf St. Pauli sehen.
Ja. Ja, ich habe nochmal geguckt gerade, der hat diese Saison 4 Doppelpacks gemacht von seinen 13 Toren, also 8 Tore. Ja, also 4 Spiele, wo er dann doppelt getroffen hat, ne?
Ja, ja, genau.
So,
ja.
Okay, also euer... Ja? Da war der Boris weg. Ich versuche ihn wieder zu erreichen. Haben wir, Boris. Du musst mal ein paar Peseten nachwerfen, da bei dir am Telefon.
Ja, 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 genau. Ich muss noch ein paar Peseten. Habe ich gerade mir schnell geholt, jetzt geht's wieder.
Ja, super, klasse, ich freue mich. Ja, also du hast gerade noch mal gesagt, Mittelfeld ist so ein bisschen, ja, füttern zum Teil die, sage ich mal, Stürmer nicht genug. Sonst noch irgendwas zu den aktuellen...
Wir haben natürlich auch extrem Probleme und das sieht man natürlich eben auf der anderen Seite an unseren Gegentoren. Ja, also ich sage mal, unsere Abwehr, das hat sich ja bis zu euch auch umgesprochen, ist alles andere als sattelfest. Und wir haben also, ich sage mal, x-fach Probleme jetzt mit unseren Innenverteidigern gehabt. Mal eben, Botzek hat eine ganze Zeit lang gespielt, dann Bobenheuer, dann haben wir mit Suarez eigentlich und Zahr natürlich eine ganz gute Innenverteidigung, trotzdem hat es hin und wieder gehakt. Also so richtig stabil sind wir da nicht. Das ist vielleicht, ich will dem Oliver Rechter keinen Vorwurf machen, das ist aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir in der Gesamtheit immer wieder mal anders gespielt haben und alle sich nicht so richtig aufeinander eingestimmt haben. Wie auch immer, Abwehr ist echt immer ein bisschen problematisch bei uns gewesen und das ist auch jetzt für euch natürlich, also das wird gut analysiert sein, für euch natürlich auch ein Schlüssel, im Zweifel. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, In Düsseldorf hält sich, also ich sag mal, ganz heftig, nicht ganz heftig, aber weitestgehend, wenn du mit Leuten über Fußball sprichst, die Meinung natürlich, dass in der Winterpause, man hätte mal möglicherweise nachher sogar nachlegen müssen, denn auf lange Frist, der Tar, der bei uns spielt und eigentlich auch Superspiele macht, ist dann ausgeliehen vom HSV, der wird 100% zurückgehen zum HSV, weil die da sicherlich, ich glaube jetzt, wenn Westermann eh vielleicht da gehen sollte oder nicht, die brauchen den. Der ist auch super. Das heißt, wir müssen eigentlich oder hätten vielleicht schon als Winterpause mit einem anderen mit uns einspielen müssen. Ich habe jetzt nur gerade noch mitbekommen, dass wir tatsächlich den Urban mitnehmen. Der ist aus der zweiten Mannschaft, also U23 ein Innenverteidiger. Möglicherweise kommt der sogar zu Einsatz. Ich weiß es nicht. Also da ist so ein bisschen immer Schwierigkeit bei uns in der Verteidigung.
Okay. Irgendjemand bei euch gerade, der sonst Stamm spielt, verletzt oder gesperrt oder so? Oder?
Ja, also leider warten wir schon sehr lange auf jemanden, der also in der Hinrunde aus meiner Sicht ziemlich gute Spiele gemacht hat. Das ist der Christopher Havevoor, den wir von Hannover geholt hatten.
Ja.
Der ist leider schon ziemlich lange jetzt verletzt. So richtig genau weiß ich nicht, warum er immer noch nicht dabei ist. Er hat also am Anfang, glaube ich, eine Schienbeinprellung oder eine Knochenprellung, wie auch immer, gehabt. Da hat sich aber noch irgendwas anderes dazugesellt. Der ist schon eine Zeit lang weg und den würde ich sehr gerne mit als Sechser vor der Abwehr sehen, weil der hat also, wenn er gespielt hat, hat er eine ganze Menge gebracht.
Ja.
Wir sind nämlich in der Gesamtheit da, also im Mittelfeld sind wir so ein bisschen langsam, also relativ, also Pinto ist zwar erfahren, aber jetzt auch nicht der wahnsinnig schnellste, logischerweise. Und Finki ist super Kämpfer, auch nicht der super schnellste, aber so ein Abo hat da ganz ordentliche Vorstöße gemacht, wenn er den Ball hatte. Und das fehlt uns so ein bisschen.
Ja,
den vermisse ich tatsächlich.
Ist ja auch ein guter alter Bekannter aus St. Pauli.
Ja.
Der war ja, als wir zuletzt in der ersten Liga gespielt haben, ausgeliehen, auch damals von Hannover.
Ja.
An uns hat er ja auch in der Viererkette gespielt.
Mhm.
Ja, okay. Bist du am Montag in Hamburg? Ja, ne?
Ja, natürlich. Ja. Ich komme Sonntag schon und hab da auch Familie. Guck da mal vorbei und unter anderem noch mit ein paar Jungs, also auch mit ein paar von euch aus Hamburg treffen mich dann.
Ja.
Und dann werden wir ganz in Ruhe den Montag angehen. Je nachdem im Übrigen, es könnte sein, dass da sogar ein sechstes Halbfinalspiel ist. Das müsste man vielleicht auch noch im Fernsehen zwischendurch gucken. Weiß ich. Also ja. Okay. Aber dann geht es natürlich rechtzeitig zu euch zum Mittagessen.
Ich freue mich
schon drauf. Wir sitzen irgendwo, wir haben jetzt irgendwie extrem viel. Mit 50 Leuten bin ich allein da, also mit meinen Leuten irgendwie in Block H3, da freue ich mich schon drauf.
Haupttribüne, genau. Ja. Also genau, wir hätten uns wahrscheinlich auch gesehen am Sonntagabend, wenn ich nicht in Hamburg, also ich bin nicht in Hamburg, komme erst Montag Nachmittag wieder, insofern.
Ja, aber wir sehen uns, oder?
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Und
auf jeden Fall, da werden wir früh genug telefonieren.
Genau. Du hattest gesagt, also ihr sitzt H3, das ist die Haupttribüne, das ist da, wo die gegnerischen Fans gerade quasi ausgelagert sind, aber diese Woche ist ja rausgefallen in den Medien, dass wir eine Tribüne auf die Tribüne bauen, und zwar die neue Nordkurve, die neu gebaut wird, da wird es eine provisorische Tribüne geben für die Düsseldorf-Fans, für 700 Leute. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest.
Aha.
Ja, also da.
Und dann müsst ihr den Bunker wieder so illuminieren wie letztens, oder? Das sah da ganz gut aus.
Ja, das sah gut aus, ne?
Ja, klasse. Super Bild. Also würde ich mich sehr freuen, würde ich gerne sehen.
Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie dann irgendwie zusätzliche Plätze für euch, 700 Stück, und da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Also die Nordkurve, die Nordtribüne ist ja quasi, weiß ich nicht, zur Hälfte fertig. Und in dem Bereich zur Gegengeraden, also von dir aus dann gesehen gegenüber, da wird es diese Tribüne geben in der Ecke. Und ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird.
Ja. Von egal wo im Stadion, dann schauen wir mal, wo wir euch die Ostereier reinlegen, oder?
Ja. Machen wir. Das werden wir genauso machen. Irgendwie eins würde uns reichen und dann hinten zu null. Mal gucken.
Dann bring ich mal zwei mit.
Schauen wir mal, Boris. Okay, wir hören uns nächste Woche so oder so. Podcasten am Mittwoch und treffen vorm Spiel wahrscheinlich oder nach dem Spiel. Schauen wir mal. Und ich wünsche dir einen guten Rückflug heute nach Düsseldorf.
Danke.
Dass es nicht so windig ist im Landeanflug. Das ist ja mal unangenehm.
Ja,
genau. Und ich sag erstmal soweit, macht's gut, liebe Hörerinnen. Und wir hören uns dann nächste Woche zur Folge nach dem Spiel und kommt Montag alle im Stadion. Und ja, bis dann, Forza.
Ich freue mich.